Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Ich freue mich sehr, heute einen vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Gast für meinen Podcast zu haben, und zwar die liebe Annika Hansen. Hallo Annika.
Hallo, ich freue mich sehr, auch wenn ich ungewöhnlich bin.
Naja, ich glaube, ich hatte jetzt noch, gerade auch in der Folge, jetzt noch nicht so die wahnsinnig hohe, ich nenne dich jetzt mal einfach Influencer, ich weiß, das ist vielleicht nicht unbedingt der gewünschte Name.
Ja.
Musst du durch,
hilft alles nicht. Alles gut.
Aber ich habe dich tatsächlich ja heute als Gast hier in dem Podcast als PSSM oder MIM Pferdebesitzer. Und deshalb ausgewählt auch, weil du einfach die letzten Jahre, finde ich, eine wahnsinnig schöne Entwicklung auch nämlich in der Öffentlichkeit gezeigt hast. Ich finde, das ist ja auch immer so ein bisschen, ja, da ist man manchmal, glaube ich, auch so ganz schön unter Druck.
Und, es war nicht unbedingt leicht, all das zu kommunizieren, was ich mir so an Änderungen überlegt habe in den letzten Jahren. Das tut manchmal mir selber immer noch weh. Aber ich finde es mega wichtig, es offen zu zeigen. Ja. Und deshalb ist es, wie es ist. Ne? Es war ein langer Weg und ich müsste mich bei 3, 4 Pferden in meinem Leben nochmal entschuldigen. Aber wir sind jetzt da, wo wir sind.
Ja. Aber genau deswegen finde ich es einfach so cool, weil ich glaube, davon bräuchte es tatsächlich mehr, weil das ist genau das Thema, auf das mich auch so viele Pferdebesitzer ansprechen. Man ist so ein bisschen in der Zwickmühle manchmal, glaube ich. Und ja, ich würde mich jetzt einfach mal sehr freuen, wenn du so ein bisschen erzählen könntest. Du hast ja selber eines deiner Pferde, hat MIM, ich weiß gar nicht auswendig welche Varianten, ich glaube, sie hat mehrere.
Ja, sie hat mehrere. Sie ist Doppel-PX und P4.
Ah, schön.
Wunderbar.
Doppel-PX gleich.
Ja, und seien wir ganz ehrlich, also ich habe bislang noch kein anderes Pferd getestet. Ich bin ehrlich gesagt kurz davor, einfach alle einmal durchzutesten, weil ich so wahnsinnig neugierig bin. Und weil bei ihr das Wissen um die Tatsache, dass es so ist, alles geändert hat. Und ja, aber sie habe ich definitiv. Und 2 PX, also Doppel-PX und P4 ist halt auch eine, ja, wundervolle Kombi.
Das ist eine schöne Hausnummer, würde ich mal sagen.
Ja.
vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, warum hast du sie überhaupt testen lassen? Also ich finde ja auch, dass es einfach, wie du schon gesagt hast, ich sage mal zu den Kunden an sich, wenn ihr das Problem habt, ist es ja eine schöne Diagnose fast schon, weil es ist eine Diagnose, unter Anführungszeichen, bei der man viel tun kann. Und das ist ja immer schön.
Also final einmal vorab, für mich hat sich alles geändert, seitdem ich die Diagnose habe, weil ich endlich ein bisschen mehr Dinge verstehe. Wobei ich sehr, sehr vorsichtig bin, immer alles auf diese Diagnose zu schieben. Das sehe ich tatsächlich so ein bisschen kritisch, dass man dann ja einen Grund und eine Ausrede für alles hat. Mhm. Aber final hat sich trotzdem in meinem Mindset mit der Diagnose ganz, ganz viel nochmal geändert. Ich komme, für diejenigen, die das nicht wissen, eigentlich aus dem klassischen Sportreiterbereich. Ich war sehr in meiner Sportreiter-Bubble drin, auch wenn ich jetzt nicht Olympia geritten bin. Ich bin halt ländlich AL geritten, springen Dressur und war sehr in diesem, das Pferd muss funktionieren. Ich war immer der Meinung, meine Pferde sind keine Sportgeräte. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich sie trotzdem ein bisschen so behandelt und bin dann irgendwann auf den eigenen Hof gezogen und damit hat sich sehr, sehr viel geändert, generell in meiner Einstellung zum Pferd, in meiner Haltung, in dem, was ich von meinen Pferden fordere. Ich möchte eigentlich tatsächlich immer noch Sport und Turnier reiten, muss aber sagen, dass ich das ganze Thema immer kritischer sehe, insbesondere seitdem ich jetzt auch die Diagnose habe. Und Kobi hat halt, sagen wir mal so, unter diesem Sportreiter-Thema sehr gelitten. Also die war beim Anreiten wohl sehr schwierig, die hat dann Fohlen gehabt, das weiß ich aus ihrer Geschichte. Die ist dann irgendwie relativ schnell Springpferde L und ich glaube ein M-Springen durchgeschubst worden, hat sie irgendwie gemacht. Mhm. Die kam bei mir an und ich sage das jetzt mit Absicht so, die hat halt funktioniert. Also wir sind das erste Turnier geritten nach ein paar Monaten, A-Springen gewonnen, 8, sonst was glaube ich oder 7, also auf jeden Fall gewonnen. Und ich so, super, mein Sportesel, der tut's. Also ich habe die geliebt, aber ich habe halt nicht hinter die Fassade geguckt. Und das ging dann auch so ein paar Wochen und Monate gut. Die war dann sogar mit einer Vielseitigkeit platziert, war immer tatsächlich ein sehr, sehr cookiges Pferd, ein sehr vorsichtiges Pferd. Und irgendwann ist mir das halt alles wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Anlass war so ein bisschen, dass wir auch ein paar Mal ein bisschen unschön in einem Sprung gelandet sind, wo man jetzt sagen kann, boah, dann ist ein vorsichtiges Sportpferd vielleicht auch nicht mehr so gebildet zu tun. Final hat sie aber an allen Ecken und Enden gezeigt, dass es nicht geht. Also weder der Druck im Sportstall vom Training, dieses funktionieren müssen, die Lautstärke auf dem Turnier. Also es kamen so ganz viele Puzzlestücke zusammen. Dazu war sie körperlich teilweise meiner Meinung nach, also jetzt rückblickend auch gar nicht in der Lage, teilweise Dinge zu leisten. weil sie absolut unausbalanciert war. Also man konnte sie faktisch eigentlich nicht longieren. Und ich habe diese Sachen alle gar nicht so gesehen. Ich habe halt irgendwann einfach mit ihr immer mehr Baustellen gesehen und aufgemacht, wo ich mir gedacht habe, na, was soll ich machen? Ich glaube, ich stelle die auf die Wiese und reite die gar nicht mehr. Und da fing dann irgendwann an, so das Nachdenken. Das fing dann mal an mit, ja, die kriegt mal alle 2 Wochen eine Massage. Ja, fand sie, glaube ich, schön, hat nicht geholfen. Ich habe ja trotzdem weiter Hafer reingefüttert und gemacht und getan, weil das macht man so. Also dieser Weg von, ich erkenne das erste Problem, hin zu, oh wow, ich habe viele Baustellen, hin zu, ich bin verzweifelt, was soll ich tun? Es gibt gar keine Lösung, ich höre auf zu reiten. Also ich bin diesen kompletten Weg gegangen, Teil der Tränen täglich. Und irgendwann hat mir jemand sehr Schlaues, witzigerweise auf Insta geschrieben, lass sie doch mal testen. Und ich so, ach Quatsch, so ein Blödsinn. Ich habe sie irgendwann testen lassen und habe dann ganz viel umgestellt. Das einmal so als Background.
Ja, also ich glaube, diese Masse an Problemen, die sich dann so auftut manchmal, die man vielleicht irgendwie dann auch gar nicht mehr fassen kann, weil man denkt sich so, hä, das jetzt auch noch, das auch noch, das auch noch. Das ist ja gerade so ein Ding. Also natürlich, ich hatte ja auch schon in einem Podcast da mit einer Futtermittelberaterin und einer anderen Trainerin drüber gesprochen, dass es schon schwierig ist, gerade für Trainer auch so ein bisschen diese Differenzierung zu finden oder auch für Futtermittelberater die Differenzierung zu finden, was ist da jetzt ein Trainingsthema, weil viele Themen, diffuse Lahmheiten, Steifheiten, Guckigkeiten, ich meine, das ist einfach, könnte 1:1 auch ein Trainingsthema sein in ganz vielen Fällen. So. Und oft ist es ja leider auch eine Kombi. Also du kannst ja jetzt nicht einfach nur sagen, das eine oder das andere. Ja.
Und wir sind halt auch, oder beziehungsweise ich und viele andere, wir sind halt Amateure, ne? Wir reiten vielleicht auch nicht immer optimal. Dann haben wir einen schlechten Tag, dann setzt du das Pferd mal in den Sprung. Also es gibt, die Variablen sind ja so massig, dass man gefühlt erstmal nur verzweifeln kann und sich denkt, boah, das ist einfach, das ist Horror. Ich will einfach gar nicht mehr.
Und du hast sie dann auch futtertechnisch, du hast dir dann Beratung geholt, du hast sie dann umstellen lassen oder was habt ihr dann gemacht?
Also final habe ich tatsächlich erstmal diesen Test gemacht, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass das so ist und schockiert war, dass es so war, dann aber eine große Erleichterung gespürt habe, weil ich erstmal, also final weiß ich gar nicht, ob nur all das, was ich nachher umgestellt geholfen hat oder auch mein Mindset geholfen hat, weil ich plötzlich einfach der Meinung war, jetzt muss ich erstmal gar nichts mehr. Was natürlich auch Quatsch ist, so ein Pferd muss trotzdem sinnvoll trainiert werden und so weiter. Aber final habe ich erstmal alle Pläne, allen Ehrgeiz, alles an Ego, was ich habe, wo ich gesagt habe, ich will und die ist doch und die ist von Cornet und die muss springen und überhaupt. Ich habe das alles ad acta gelegt. Ich hab uns komplett genullt, komplett auf die Basis zurückgesetzt und gesagt, so, okay, wir fangen jetzt mal bei Null an. Und dann habe ich von da einfach überlegt, okay, was braucht sie, was tut ihr gut, habe mich unheimlich viel belesen, habe mit vielen Menschen gesprochen, wobei man da, glaube ich, auch vorsichtig sein muss, weil viele Köche verderben vielleicht den Brei. Es gibt ja Leute, die sagen, man sollte dann langsam umstellen, es gibt Leute, die sagen, man sollte auf einmal umstellen. Ich habe tatsächlich futtertechnisch erstmal begonnen und von null auf gleich einfach mal alles nochmal ein bisschen neu berechnet, geändert, sie deutlich proteinreicher ernährt, habe erstmal tatsächlich anfangs alles an Ergänzung, was irgendwo empfohlen wird, da einfach mal reingekippt, weil ich einfach erstmal gesagt habe, irgendwas muss anders, das Getreide muss raus und habe da irgendwo angefangen und dann nach und nach Stellschrauben gedreht. Ne? Angefangen vom Training, ich habe versucht, Trainingsspitzen zu vermeiden, also ich habe versucht, ein regelmäßigeres Training zu schaffen. Ich habe tatsächlich mit Magnesium unheimlich gute Erfahrungen auch gemacht, der viel, viel Magnesium zu füttern. Ich habe Weide ein bisschen reduziert, zumal sie eh spannenderweise eigentlich viel zu viel ist, was ich nicht von so vielen Pferden tatsächlich kenne, die das haben. Und habe dann halt versucht, so Stellschrauben zu drehen. Ne? Und habe aber vor allem einfach auch in meinem Mindset, in meinem Verständnis für das Pferd einfach so viel geändert. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich die Diagnose jetzt habe. Ich glaube, 1,5 Jahre. Irgendwie sowas. Wir sind halt heute anders miteinander. Wir sind kein Turnier mehr geritten seitdem, das würde ich eigentlich gerne nochmal, aber wir sind anders miteinander und ich muss sagen, ich habe wieder so viel Spaß mit der, wie ich einfach eigentlich noch nie hatte.
Sie mit dir wahrscheinlich auch. Also, was ich total spannend finde, ist das, was du am Anfang gesagt hast, dass du eigentlich erstmal ganz woanders gestanden bist mit ihr trainingstechnisch. Also, dass du alles genullt hast. Und ich glaube, das ist ein, also gerade jetzt auch diese PX-Pferde zum Beispiel, wenn du sagst halt, okay, die war immer guckig, die hat immer sich schnell festgemacht oder festgehalten. Ich finde auch, also ich habe euch ja auch schon länger, also ich sehe euch ja auch schon länger, du bist ja sehr viel mit ihr auch zu sehen. Und ich finde halt alleine schon, auch wenn man jetzt überhaupt keinen Background dazu kennt, man sieht ja auch die Veränderung, nur wenn du sie einfach, keine Ahnung, mal longierst oder so. Einfach die Bewegung, die durch dieses Pferd jetzt laufen kann. Und ich glaube, da muss man auch gerade dieses Verständnis, dass man das Training anpassen muss, so wie du es gesagt hast. Nee, der Gaul ist nicht blöd. Nein. Sie will nicht heute einfach nicht, weil sie keine Lust hat, sondern die kann halt gerade jetzt noch nicht. Mach einfach 10 Minuten irgendwie ein bisschen was Lockeres. Schau, ob du ein bisschen drumherum arbeiten kannst. Und dann kriegst du vielleicht das Lösen hin. Und wenn es nicht ist, dann ist es halt heute vielleicht ein bisschen weniger als sonst. Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich meinen schlauen Gedanken verpasst. Das, was du, weil auch jetzt hattest du ja, glaube ich, auch relativ viele Pausen mit ihr. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein spannendes Thema für die Leute, dass man auch da, man kann nicht bei so einem Pferd davon ausgehen, wenn du das jetzt einfach, warum auch immer, ich meine, es gibt halt einfach Leben, es gibt das Leben und man kann nicht immer gleich funktionieren und man kann auch nicht immer gleich trainieren. Auch wenn man das gerne würde, dass man diesen Pferden auch da einfach ein bisschen... zulassen muss, dass das nicht so ist. Das musste ich zum Beispiel bei meinen halt auch, ich meine, das ist bei jedem Pferd, wenn du einfach als Trainer, glaube ich, hast du das auch oft, dass deine Pferde halt am Ende des Tages die sind, die so ein bisschen halt hinten runterfallen. Und ich sage mal so, das hat bei mir ein bisschen an meinem Ego schon gekratzt, weil meine Pferde würden alle funktionieren. Wenn ich mich jetzt auf die draufsetze, könnte ich die alle piaffieren. Aber es bringt halt einfach gar nichts. Und ich sitze halt da drauf und denke mir, hast du halt jetzt gemacht, aber für was? Für nix im Endeffekt. Ja. Und wurscht, ob das die, ich glaube, das ist für mich so eine der ganz wichtigen Runden von diesen ganzen Podcast-Geschichten auch, dass man ein bisschen mehr, wurscht, ob Diagnose oder nicht, aber die Diagnose hilft vielen Leuten, glaube ich, ein Grundverständnis für ihre Pferde zu kriegen, weil das ist halt auch oft, ich habe zum Beispiel in schon vielen Stellen, haben die Pferde testen lassen, weil es gab zum Beispiel die Anweisung, die Pferde dürfen nicht eingedeckt sein im Winter, weil der Stallbesitzer möchte das nicht. Okay. Und dann haben die Leute tatsächlich die Diagnose gebraucht, damit sie das Recht bekommen haben, ihre Pferde eindecken zu dürfen. Ja, oder den Hafer nicht mehr zu füttern. Ich meine, wie viele Ställe, hörst du immer noch, der Futtermeister sagt, aber der Hafer ist das besser und das muss halt in das Pferd rein und deswegen funktioniert das auch nicht bei dir im Training, weil du dem halt einfach auch nicht genug reinschiebst. So.
Und aber das ist ja grundsätzlich so eine Riesenentwicklung, die ich jetzt zum Glück auch auf Social Media und grundsätzlich immer mehr sehe, immer noch nicht genug, aber immer mehr, dass die Menschen sich mehr bilden und mehr... Sekunde, hier ruft gerade jemand an, warte mal, ich drücke das mal weg. So, jetzt habe ich dich wieder. Dass die Menschen grundsätzlich sich mehr Gedanken machen, sich mehr bilden, mehr mitkriegen. Das mag Fluch und Segen zugleich sein, dass man so viel Input hat, aber... Also ich merke, dass diese Diagnose mir geholfen hat, das ganze Thema Pferd für mich nochmal neu aufzurollen und ganz, ganz viele neue Aspekte in mein Leben zu lassen, wo ich mir heute denke, wie konntest du so blind sein? Wie konntest du dir das nicht angucken? Wie konntest du das einfach so machen? Mhm. Und die Antwort ist immer wieder, dass der Mensch halt zu ehrgeizig ist und das Pferd final doch manchmal einfach in Anführungsstrichen für das missbraucht, was ihm Spaß macht, ohne genau hinzuschauen. Und ich glaube, dass so eine Diagnose, so blöd sich das anhört, manchmal auch eine gute Ausrede ist, um, wie du sagst, dann Dinge besser zu machen und das zu rechtfertigen, weil ich werde immer noch seltsam angeguckt. Also wenn ich halt viele Dinge dann, und ich meine, ich mache das auch noch öffentlich, wenn ich dann da an denen rumstreichel und gucke und mache und ganz ehrlich, final, ich bin ja nicht, ich finde es immer noch schräg, dass Wendy ein Schimpfwort ist neuerdings. Also ganz ehrlich, wenn mich ein Pferd beißt, dann beiß ich zurück. Also ich bin schon klar in meiner Handlung, aber ich werde ja oft dafür belächelt, dass ich so sanft bin oder so langsam bin. Ich werde auch gefragt, warum ich mit der neuen Stute noch nicht M-Dressur reite. Ja, mache ich nicht. Und ich glaube, die Diagnose hilft Menschen, die Dinge vorsichtiger, bedachter und langsamer angehen zu lassen.
Ja. Das ist eigentlich nochmal wirklich ein netter Ansatz auch, glaube ich, für viele Leute darüber nachzudenken, das auch in ihr Leben zu lassen, weil das ist tatsächlich ein Dämpfer. Also es ist wirklich was so ein bisschen hilft, vielleicht mal wieder ein bisschen runterzukommen und zu sagen, nee, das muss nicht und das muss auch nicht und ihr ist auch nicht blöd und vielleicht auch mal den Mut zu haben, dem Trainer gegenüber mal aufzustehen im blödsten Fall und mal zu sagen, nein, ich mache das jetzt einfach nicht, weil mein Tierarzt hat gesagt oder dass die Diagnose sagt, das Pferd kann das so und so nicht leisten und das wird schlecht. Und ich finde auch ganz oft, was man halt vermittelt bekommt, was ich so oft höre, ist halt auch, ja, der muss aber da, der muss trainiert werden. Wenn du den nicht 6-mal die Woche reitest, wie soll denn der Muskulatur aufbauen? Ja, setzen 6, das war jetzt leider nichts im Thema Muskelaufbau, Verständnis oder sonst irgendwas. Ja, also Trainingslehre setzen 6. Und da, ich muss sagen, ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich mit Kunden spreche, dass die teilweise besser informiert sind über viele Alternativthemen als so mancher Profi, als so mancher Tierarzt tatsächlich leider auch. Und das ist schon, also es ist an sich, es ist gut, aber ich finde es schon.
Das ist aber ein Riesentabuthema.
Ja.
Also es ist ein Riesentabuthema. Wahrscheinlich lehne ich mich gerade auch schon wieder viel zu weit aus dem Fenster raus. Aber ich denke mir immer, ich darf das, solange ich sage, wie lange ich selber Scheiße gemacht habe. aber es ist so krass teilweise, weil ich mir denke, es ist einfach so. Viele, viele Leute sind viel informierter und es gibt so viele Leute, die sich toll bemühen. Und dann kriegt man von irgendwie Trainer XY in die Ohren gehauen, ja, der Bock muss da durch, da schlag mal drauf. Nein!
Ja.
Und es ist immer noch so ein Autoritätenverständnis teilweise. Total. Also ich habe sehr viel Respekt vor Tierärzten. Ich habe viel Respekt vor Trainern, die sich das erarbeitet haben. Ich habe unfassbaren Respekt vor Sportlern, die irgendwie in den höchsten Klassen da, die machen vieles ganz, ganz toll. Aber nur, weil sie das toll machen, was sie vielleicht irgendwo in dem Bereich können, heißt nicht, dass sie weltoffen sind, heißt nicht, dass sie offen sind für alles und heißt auch nicht, dass sie Pferde unbedingt gut managen. Sie können halt X oder Y gut.
Ja.
Und das laut zu sagen, ist, naja, das ist halt nicht so beliebt, ne?
Ja.
Weil
ja.
Man pinkelt dann Leuten ans Bein, die es nicht so gerne hätten.
Ja, also ich meine, ich kann ja auch sowas ganz gut nachvollziehen. Das ist immer das, was ich meinen Leuten sage. Ein Tierarzt, wie soll denn der noch Trainingstherapie in seinem Studium auch noch mitbekommen? Ich meine, beim Menschen gibt's einen Hautarzt, einen Zahnarzt, was weiß ich was, einen Orthopäden und alles Mögliche. Und natürlich gibt es da mittlerweile auch schon Abstufungen bei den Tierärzten. Aber trotzdem, im tierärztlichen Studium, wenn du dich jetzt nicht total spezialisierst, lernst du, also eigentlich musste von der Kolikop direkt den Hamster operieren und dann musste beim Hund die Analdrüse ausdrücken. Ja? Also das muss alles in einer Rundfahrt genau die gleiche Expertise geben. Und am besten sollst du noch Hufschmied sein, da musst du noch was dazu sagen können. Und Trainingstipps sollst du auch noch geben. Naja, und dass ein Tierarzt davon ausgeht, dass das Beste wahrscheinlich in den meisten Fällen sogar wirklich oft immer noch ist, ja, stell das Pferd nach dem Sehnenschaden in die Box und lass dann bitte 3 Monate dort stehen. Ja. Also das ist natürlich auch irgendwo verständlich. Aber dann halt, da gehört halt dazu, dass man sich so ein bisschen mit anderen Leuten auch austauschen könnte. Und dass vielleicht auch ein Trainer einfach mal besser weiß, wie das geht, wenn sich der sein Leben lang fortbildet und sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Und tatsächlich, wie gesagt, die Kunden, die ich habe, ich meine, ich mag mich vielleicht auch ich habe wahrscheinlich gute Kunden, sagen wir mal so. Ich glaube, ich habe sehr interessierte Kunden in diese Richtung. Aber ich finde das echt manchmal, weißt du, wie oft ich Kunden bei mir sitzen habe, die sagen, ja, sie haben jetzt die Osteopathie-Ausbildung gemacht wegen ihrem Pferd. Und ich denke mir so, wow, krass. Ja. Also, dass ein berufstätiger Mensch nebenbei mal so eben eine Physiotherapeuten- oder Osteopathen-Ausbildung macht, weil er nicht weiterkommt mit dem, was halt generell im Training vermittelt wird. Oder er macht eine Berufsausbildung und ich denke mal so, wow, krass.
Ja, was ja auch nicht heißt, dass derjenige das dann komplett kann und immer macht.
Nein.
Überhaupt. Aber man kümmert sich. Ja. Also tatsächlich, ich hab auch über eine Faszientherapeutin tatsächlich nochmal so viel Augenöffnendes gehabt für Kobi. Wie gesagt, ich habe angefangen mit, ich lasse sie mal alle 2 Wochen massieren, das hilft bestimmt. Dann habe ich ihn mit dem Novafon behandelt, was toll ist, wirklich, das hat ja geholfen, ja, geliebt. Dann habe ich aber mit dieser Faszientherapeutin habe ich Dinge gelernt. Dann habe ich mit meiner eigenen Osteopathin für die Pferde plötzlich Dinge entwickelt. Die wird inzwischen tatsächlich, also die hat einen gewissen Zeitblock, wenn sie bei mir ist, wo sie mir Dinge beibringt, wo sie sagt, die und die Übung kannst du machen, das und das. Schau mal, fühl mal da, fühlst du den oben den Wirbel? Also wo ich versuche, mich ausbilden zu lassen. Und final muss ich ehrlich sagen, also ich erwarte gar nicht von einem Trainer, von einem Tierarzt, von XY, dass die alles können. Aber weißt du, was ich erwarte? Dass die Leute ihr Ego zurückstellen können und sagen, das weiß ich nicht, hol dir Hilfe, können wir da zusammenarbeiten. Und ich habe jetzt zum Beispiel mit so einer biomechanisch korrekt reiten Trainerin zusammengearbeitet, mit der Daniela, und die sagt auch, die arbeitet mit den normalen Trainern zusammen. Mhm. Die sagt gar nicht, dass sie alles macht. Aber ich finde es immer noch so schade und ich glaube, das ist final wahrscheinlich ein viel zu großes Thema für jetzt und das betrifft auch gar nicht nur die Pferde, das ist eher ein gesellschaftliches Problem. Warum können wir nicht offener sein und versuchen, das Beste zu wollen, statt uns immer selber als die Helden des vom Erdbeerfeld dahin zu stellen. Das ist so. Ja. Also es würde so viel besser machen, wenn Leute einfach sagen, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung von, bin ich offen für, was machen wir? Weil ich habe mit Tierärzten auch über Kobi und diese Krankheit geredet und ich habe auch diverse Male die Antwort bekommen, ach ja, ach jetzt noch so eine, willst du auch aufhören zu reiten? So, nee, ganz im Gegenteil, das Pferd braucht Training, das Pferd braucht viel Training, vernünftiges Training, sinnvolles Training, aber einfach zu sagen, das ist Quatsch, das gibt's nicht. Fakt ist ja, irgendwas gibt's da ja. Irgendwas kann ja nachgewiesen sein. Dann kommt immer das Totschlagargument von wegen, ja, der Test ist nicht validiert. Naja, irgendwas wird da ja getestet, was stimmt. Und ich habe ja irgendwas, was plötzlich nicht mehr da ist, seitdem ich es anders mache.
Ja. Ja. Also, da sind wir auch wieder am Ende von dem, von beim Lied. Da bin ich irgendwie bei jedem Podcast am Ende mit den Leuten draufgekommen. Dass es auch völlig schnurzpiep wurscht ist, ob das die Diagnose ist. Oder ich habe jetzt noch nächste Woche mit einer Tierärztin auch, die auch gesagt hat, am Anfang für sie war das so eine absolute Modediagnose. Halt so, ja, wieder, bla. So, und die sich aber sehr damit beschäftigt hat und immer noch gewisse Dinge einfach sagt, ja, das ist halt so, also das oder das oder das.
Ja.
Das ist einfach ein Fakt, dass das und das und das noch nicht ausreichend nachgewiesen ist, aber alleine durch das, was, wie sich unser ganzes Klima verändert und was das mit dem Futter macht, haben wir einfach einen generellen Proteinmangel in dem meisten Futter. Das heißt, wie viele Pferde dies nicht hätten, also alleine schon, wenn ich jetzt in meinem Trainingsstall schaue, wenn ich die Pferde umstelle, wenn die zu mir kommen, dann gehe ich immer ans Futter mit dran. Und ich habe bis dato ganz wenig Pferde gehabt, wo diese Umstellung keinen Erfolg gehabt hat. Jetzt könnte man sagen, ja, dann brauche ich die Gäule doch nicht testen. Doch, weil wenn ich dann noch genauer weiß, was es sein könnte, dann kann ich halt noch mal einmal tiefer einsteigen in das Thema. Aber nichtsdestotrotz kann es trotzdem, das Grundelement ist doch nicht schlecht, nur weil es bei allen Verbesserung bringt. Im Gegenteil, dann ist es doch noch mehr wert eigentlich, dieses Wissen, dass da scheinbar irgendwo generell ein Thema ist, dem wir uns irgendwie mal widmen sollten.
Ne? Das finde ich mega spannend, dass du das sagst, weil das spannenderweise ein Tierarzt von mir gesagt hat, der auch so ein bisschen war, joa, diese Diagnose, er meinte aber zu mir, was faktisch für ihn klar ist, dass wir die Fütterung der Pferde irgendwann mal umgestellt haben. Irgendwann haben die mal alle viel Hafer bekommen, da ist Eiweiß drin. Ja, dann haben wir die umgestellt zu, jetzt kriegt ihr alle noch Hexen mit nichts. Übertrieben gesagt, ne? Du weißt, was ich meine. Und er meinte so, ja, das ist ja schön, dass wir irgendwie gewisse Dinge aus dem Futter rausgezogen haben, die vielleicht wenig Sinn fürs Pferd machen, aber wir haben auch aufgehört, Protein zu füttern. Genau. Und dass wir jetzt vielleicht hinkommen von, okay, wir füttern nur Hexen hinzu, okay, wir füttern vielleicht aber was, wo Protein mit drin ist.
Ja.
Also das hat er halt auch genau beschrieben, dass er das Thema, diese Krankheit mal hin oder her, einfach generell in der Fütterung sieht, dass wir uns quasi durch diese Änderung, die ja der ganze Markt dann mitgemacht hat, die ganzen Futtermittel, wie du sagst, das Klima nachher auch, dass wir dadurch eigentlich uns ein bisschen ein Problem angefüttert haben, wo wir jetzt eine Optimierung brauchen. Unabhängig von, du hast eine Diagnose.
Ja, also es ist ganz spannend, ich habe auch noch ein Interview mit einem, der hat einem Epigenetikzentrum vom Menschen aber, weil ich das Thema total spannend fand und wie das der Zufall so will, habe ich irgendwie mit dem Kontakt bekommen und die forschen gerade, was eben unsere Genetik, wie die quasi, also Epigenetik heißt ja nichts anderes, wie unsere Genetik quasi abgelesen wird, also was sowieso da ist und was aber dann auch am Ende des Tages rauskommt, so. Und die beschäftigen sich mit Aminosäuren. Also einfach unsere Ernährung über Aminosäuren. Und die Aminosäuren, und da sind sie schon echt relativ weit in ihrer Forschung, dass bestimmte Aminosäuren im Mangel bestimmte Dinge krankheitstechnisch ablesbar machen unserer Genetik. Also wirklich auch Dinge wie, also wirklich heftige Dinge, auch Krebs und lauter solche Geschichten. Ja? Und die sind da halt gerade dran, einfach im Thema Ernährung, die Aminosäuren so stark mit ins Boot zu holen und mal zu forschen, was das macht. Da habe ich mir gedacht, wow, cool, mit euch muss ich auch ein Interview machen. Es ist genau das Gleiche, was bei den Pferden halt auch ist. Ja. Ja? Du kannst ja diese, ich sag mal, Veranlagung ist ja nichts anderes. Ja? Ob die mal ausbricht oder ob die zum Tragen kommt oder nicht oder wie schwerwiegend oder nicht, ist halt so stark davon abhängig, was du fütterst, also was du reinsteckst, heißt, was dann auch abgelesen werden kann oder eben halt nicht. Und das finde ich total faszinierend, dieses Thema. Und da sind wir sicherlich noch ganz am Anfang bei vielen Dingen, weil beim Menschen ist das ja auch noch überhaupt gar nicht so zu geben, aber ich finde es immer so schade, dass sich Menschen erstmal so zumachen. Ne? Irgendwas kommt und alle erstmal so, nee, das haben wir noch nie so gemacht und das ist eigentlich, also das braucht man nicht. Kann gar nicht.
Veränderung halt, ne? Menschen wollen keine Veränderung.
Ja, aber ich habe mir schon so oft gedacht, wenn du irgendwelche Sachen anschaust, was du heutzutage in der Physiotherapeutenausbildung lernst, das sind, ich weiß nicht, wie sie nicht heißt, aber da gibt es so eine Weichteilmassage, wo du bei bestimmten Streichungen bestimmte Organe unterstützt. Und ich habe mir schon so oft gedacht, alter Verwalter, als die Frau das sich überlegt hat, wie erstens mal, wie gefühlvoll muss die sein, dass sie das überhaupt merkt, was sie da tut. Und zweitens, was haben die wahrscheinlich damals über sie gesagt, was das für eine Gestörte ist und dass die ja, also brr ist in der Birne, Hexe und so weiter. Und heutzutage wird das in der ganz offiziellen Physiotherapeutenausbildung gelehrt.
Ja.
Also, naja.
Ich denke, da ist so. Ich habe manchmal leider das Gefühl, also das ist so, ich empfinde das bei mir manchmal, wenn ich mit mir alleine hier auf diesem Hof bin. Man wird ja manchmal auch ein bisschen wunderlich, wenn man so viel alleine ist. Ne? Dann denkt man viel. Ich mache mir so viel Gedanken über alles und manchmal habe ich dieses Totschlagargument im Kopf. Ja, früher ging es auch anders. Du machst viel zu viel. Und wenn ich ganz ehrlich bin, fühle ich mich manchmal auch, ja gut, jetzt habe ich mir auch irgendwie 83 Pferde zu viel gefühlt als Bein gebunden, aber ich liebe die alle. Also ich glaube, ich wäre mit einem Pferd komplett ausgelastet, wenn ich alles machen würde, was ich will. Weißt du, was ich meine? Also man kann ja so viel machen und manchmal, und ich glaube, da spreche ich für viele Besitzer, fühle ich mich schlicht maximal überfordert. Ich denke mir manchmal, wie soll ich all dem eigentlich gerecht werden? Und ich liebe das, ich mache das, ich will das machen. Nein, ich will auch keine Pferde abgeben. Aber ich kann schon verstehen, dass manche sich diesen Weg sperren, weil wenn du einmal das bescheuerte Eingangstor aufgemacht hast, dann fängt was an, was du nie wolltest. Und dann hast du das alles. Und dann fängt es nicht mehr an mit, ich mache meine Massage und guck mal am Sattel alle 7 Monate. Dann machst du all den Kasperle-Theater. Und das kommt immer mehr und es wird immer mehr. Und auf der anderen Seite macht es auch faktisch mich sehr glücklich, weil ich die Ergebnisse sehe. Aber ich würde lügen, wenn es nicht Tage ist, wo ich mir den Kopf packe und mir denke, ey, ich hole bei eBay einen Sattel und dann reite ich irgendwie eine Jagd. Und dann ist mir auch Schiss egal und danach kommt der Esel 6 Monate auf die Wiese. So, das ist, ich will keinen Jagdreiter diskreditieren, ne? Verstehe mich nicht falsch, aber also wo ich mir denke, was mache ich eigentlich für, was tue ich eigentlich?
Ja, also eine Freundin von mir, die auch bei mir gearbeitet hat, die irgendwann stand sie vor mir und hat gesagt, weißt du, eigentlich war es schon auch schön, als man keine Ahnung hatte. Du kannst es halt nicht mehr nicht sehen. Also du kannst es auch nicht mehr nicht wissen. Und das ist halt, wenn du in die Richtung gehst, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ganz ehrlich, man denkt sich das ja selber manchmal. Man denkt sich so, wenn ich dann meinen Mann fragt, ob wir jetzt wirklich dieses Geld, diese Hunderte von Euro jeden Monat für die Fütterung unserer Pferde ausgeben. Also ob das wirklich nur unsere Pferde. Ich so, ja, doch, irgendwie schon. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass das belastend ist. Und dann auch natürlich der Fakt, dass nicht jeder in der Lage ist, sich das auch einfach leisten zu können. Also sowohl
total finanziell
als auch zeitlich. Also das ist schon ein krasser Aufwand. Wenn
auch emotionale Kapazitäten. Also ich meine, ich lebe hier wirklich einen Traum von Leben im Großen und Ganzen. Ich sitze hier schon auch oft und denke mir, ich muss jetzt mal dringend heulen, weil jetzt hat der Esel das und da hat mein Pony das und jetzt ist da noch Kotwasser und also wo du einfach manchmal denkst, ey, ich bin euch alle bei McDonald's an, vielleicht nehmt euch einer mit. Macht man nicht, will ich auch nicht, aber ich möchte einfach, also es wirkt manchmal so, auch wenn man auf Insta unterwegs ist, auf Social Media, so von oben herab von vielen, gerade wenn das dann Therapeuten sind, Ausbilder sind, die sagen, ja, ist doch logisch, muss man das. Also ich kann verstehen, dass der ein oder andere Besitzer sich denkt, ey, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin so verbraucht und ich denke an so vieles, ich versuche mein Bestes, ich gebe mein Bestes, es ist nie genug, es kommt immer was Neues. Ich kann schon verstehen, dass manche dann irgendwann auch einfach mal sagen, sie können gerade nicht mehr. Also klar, finanziell, zeitlich, aber auch emotional, weil wenn man anfängt, das alles zu sehen und das gut machen zu wollen, also da braucht man auch wenig andere Hobbys.
Oh, ich glaube, das haben, glaube ich, gerade richtig viele gefühlt, was du da jetzt gesagt hast.
Weil ja.
Das ist schon manchmal wirklich.
Aber das bricht ja kaum einer aus, weißt du, das ist das Problem. Ich finde es so schade, dass auch das so ein Tabuthema ist. Ganz ehrlich, ich war jetzt ein paar Wochen hier so ein bisschen krank und hin und her. Ich habe mir echt an einigen Tagen gedacht, so will ich das eigentlich überhaupt alles. weil ich weiß, wie viel das von mir fordert. Und an Tagen wie heute, wo ich irgendwie einen guten Tag habe und ist das alles gut und es ist die meiste Zeit gut, aber ich möchte, also manchmal fühle ich den Druck, dass man es immer noch perfekter machen soll und man kann sich hier noch besser kümmern. Ich glaube, jeder, der hinguckt, macht schon eine Menge und manchmal kann man es nicht noch besser in dem Moment machen.
Das hast du schön gesagt. Also ich glaube, ja. genau für solche Sätze und für solche Sichtweisen wollte ich genau dich hier in diesem Podcast haben, weil ich genau weiß, dass das, was du vermittelst und das, was du eben auch dich traust zu zeigen, auch auf deinem Kanal und mit deinen Pferden und auch mit deinen Emotionen, ist genau das, was ich halt so oft erlebe mit meinen Kunden, wenn du draußen bist und die eben weinen und die sagen, jetzt... Ich erzähle ihnen was und es kommt dann irgendwann so ein Zusammenbruch und es ist so, ich hab's doch jetzt schon, also ich kann's einfach nicht besser. Ich weiß, ich sehe es ja selber, aber ich krieg's einfach auch nicht hin. Oder wenn ich Selbstversorger habe, die sich wirklich den Arsch aufreißen, dann hast du im Sommer so einen Fucken hoch und du denkst dir, jetzt. Und dann kommt der Herbst und die erste kalte Nacht. Vielleicht haben sie es irgendwie verpasst, weil sie arbeiten mussten, die Decke drauf zu tun, wie es unter 10 Grad hat. Und am nächsten Tag steht dieses Pferd da und du denkst dir, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann jetzt einfach nicht wahr sein, dass die ganze Arbeit von den letzten Monaten gefühlt in einer Nacht, bumm, weg ist. Ja?
Und ich mein, ja, das war jetzt nach den 4 Wochen so mit Kobi. Ne? Ich packe die den ersten Tag an die Longe und ich habe mir nur gedacht, wo kann ich es abgeben? Wo soll ich es hinbringen? Kann man was anderes mit ihm machen? Das war halt eine Katastrophe mit ihr. Aber jetzt ist sie ein paar Tage wieder gelaufen, jetzt wird es besser. Und weißt du, ich habe das vorhin gesagt, dass wir irgendwie mit dieser Diagnose gefühlt so ein bisschen milder mit den Pferden werden, oder dass das zumindest bei mir so war. Ich lerne gerade auch, dass ich milder mit mir selber sein muss. Mhm. Weil wir geben, also viele, viele, viele Besitzer da draußen. Es gibt viele Spinner, die nichts machen, das finde ich blöd. Aber es gibt auch ganz viele tolle Besitzer, die wahnsinnig viel machen, die sich wahnsinnig bilden, wie du sagst. Wo ich so den Hut ziehe, was die alles tun, um es möglich zu machen. Wirklich, ich meine, gut, wir haben uns alle selber dafür entschieden, ne? Also wir wollen das ja alle irgendwie auch, sonst würden wir es nicht machen. Aber die tun so viel und ich glaube, man muss aufhören, sich da auch selber kaputt zu machen. Man macht so gut man kann. Und wenn man manchmal an manchen Tagen nur 70% kann, dann kann man halt nur 70%. Ja. Dann ist das aber immer noch mehr als manche, die gar nichts machen.
Absolut. Und selbst wenn es an einem Tag mal 0% sind. Ich meine, auch das gibt es halt einfach schlicht und ergreifend. Ja. Ja, also Annika, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das waren schon ein Haufen einfach nur Worte und Gedanken, die so normal sind und wo jeder mal sagt, meine Güte, danke, dass es mal einer sagt, weil so ist es halt nun mal. Und ich glaube, jeder, der sagt, ach, mir geht's jeden Tag gut. Ach, ich habe immer, also... Mir macht es gar nichts, wenn das mal schlecht ist im Training. Ich kann das total wegstecken und das macht mir nicht. Was macht nichts mit mir?
Also, ganz ein Nymph, ja.
Würde mal dezente Lügen in den Raum stellen.
Aber, ja.
Also vielen, vielen Dank.
Das hat Spaß gemacht. Dankeschön. Das hat Spaß gemacht.
Ich danke dir, mir auch. Und ja, ich würde einfach deinen Account verlinken, falls da jemand mal so ein bisschen bei dir mitschauen möchte, ein bisschen deinen Alltag verfolgen will.
Und da freue ich mich.
Vielen, vielen, vielen Dank. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.